The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 7. April. Trump und seine Zollpolitik halten uns auch zum Wochenanfang mächtig auf Trab.
We're going to charge countries.
Schon werden wieder fleißig Artikel vom nahenden Ende des Westens verfasst. Das erschlaffte Europa liebt nun mal seine Gespenster.
Manche Leute sagen, es gibt Gespenster.
Natürlich bin ich ein Gespenst mit einer rostigen Rasselkette.
Auch die EU-Kommissionspräsidentin meldet sich zu Wort. Sie ist von diesen Zöllen naturgemäß nicht begeistert.
Let me be clear. Europe did not start this confrontation. We think it is wrong. But my message to you today is that we have everything we need to protect our people and our prosperity.
Aber immerhin, sie bleibt vage, denn in dieser Lage ist das wahrscheinlich richtig. Denn die Ankündigung von Trump ist ja noch keine Kapitulationsurkunde, die der Weltgeist ausgestellt hat. Die Situation lässt sich auch als Aufforderung an uns, als Aufforderung zum Neudenken der transatlantischen Beziehungen lesen. Denn wer da behauptet, Trump hätte mit seinen Vorwürfen gegen Europa und seine Zollpolitik keinen Punkt, ja, der kennt die Fakten nicht. Autoimporte aus den USA beispielsweise werden bei uns mit höheren Zöllen belegt als umgekehrt die Autos der Europäer in den USA. Und deshalb ist es vielleicht ja auch kein Wunder, dass ausgerechnet ein Mann der Automobilindustrie, der amerikanischen Automobilindustrie, am Wochenende sich zu Wort meldete, um einen originellen Vorschlag zu lancieren. Elon Musk, CEO von Tesla, nutzte nämlich seinen Auftritt vor der rechtspopulistischen Lega in Italien, um eine transatlantische Freihandelszone ins Spiel zu bringen, in der alle Zollmauern niedergerissen würden.
I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America.
Wenn diese transatlantische Freihandelszone am Ende dieser ganzen Auseinandersetzung stünde, ja dann hätte sich dieses Drohen mit Quoten, Einfuhrbestimmungen, Zöllen doch noch gelohnt. Getreu dem Motto, wer den Zollkrieg verhindern will, der sollte ihn vorbereiten. Im besten Falle ging es ja der Trump-Administration vielleicht auch nur darum, die Bauteile einer hohen Zollmauer zu fertigen, vorzuzeigen mit dem Ziel, sie gar nicht erst bauen zu wollen. Die Idee einer Freihandelszone jedenfalls ist bestechender als die Idee eines Zollkrieges. Was die NATO im Zeitalter der militärischen Bedrohung für den Westen bedeutet, könnte diese transatlantische Freihandelszone auf dem Feld der Ökonomie leisten. Zwei Wirtschaftsräume, die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika, am besten noch um Kanada erweitert, würden im Angesicht des Aufstiegs von China und von Indien die Kräfte bündeln und würden dem Schwinden ihrer jeweiligen Marktmacht durch diese Addition der Kräfte entgegenwirken. Indien und China sind dann immer noch nicht miniaturisiert, das sind ernstzunehmende Konkurrenten auf den globalen Märkten. Hier leben mehr Menschen. Und das Bruttoinlandsprodukt dieser Länder holt mit 7 Meilenstiefeln auf. Umso eher, wer in dieser Situation zwischen Amerika und Europa die Handelsbarrieren niederreißt, also die Standards, zum Beispiel für die Buchführung, aber auch technische Normen, das Urheberrecht angleicht, umso dann auf den Märkten für Waren, für Dienstleistungen und Kapital einen Binnenmarkt zu schaffen, tja, der hätte Weltwirtschaftsgeschichte geschrieben. Eine solche Freihandelszone würde ein Signal aussenden. Das Signal käme einer politischen Fanfare gleich. Seht her, die Gleichgesinnten schließen sich zusammen. Die Idee könnte deshalb auch innerhalb der USA wirken. Und zwar einen Börsenboom bewirken, so wie ihn Trump eigentlich versprochen hatte. Fazit: Der große transatlantische Binnenmarkt für Waren, für Dienstleistungen und für Kapital, tja, der würde nichts Geringeres bedeuten als die Gründung einer ökonomischen NATO. Es gibt gute Gründe, gegen Trump zu sein. Aber es gibt keine guten Gründe, gegen Amerika zu sein. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir schenken der deutschen Startup-Szene Gehör, die sich für eine Entfesselung der Wirtschaft stark macht. Endlich!
Es ist nicht nur so, dass wir jetzt uns entfesseln müssen. Wir sind verdammt zur Innovation. Ich glaube, Deutschland weiß, dass wir jetzt keinen anderen Weg mehr haben, als wirklich konsequent auf die Zukunft und auf die unternehmerischen Köpfe dieses Landes zu setzen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet vom Streit zwischen Trump und dem amerikanischen Notenbankchef Jerome Powell. Na, und außerdem wissen wir, welche Duftnoten Emmanuel Macron im Élysée-Palast umwehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir stellen Ihnen den klavierspielenden Caspar Hauser des 21. Jahrhunderts vor. Aleph Doğan aus der Chefredaktion von The Pioneer hat mit den führenden Köpfen der Startup-Szene und auch wichtigen Investoren über Innovationen und wirtschaftlichen Fortschritt in unserem Land gesprochen. Johannes Reck war da, Gründer von Get Your Guide. Verena Pauster kam dazu, die Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbandes. Und René Obermann war auch mit von der Partie, Chairman von Warburg Pincus Europe, ein Private Equity Investor. Und alle drei diskutierten mit Aleph und dem Publikum über die Erfolgsfaktoren einer innovativen Wirtschaftsstrategie. Also welche Rahmenbedingungen braucht es eigentlich, damit Neugründungen ihr volles Potenzial entfalten können? Und wie kann Deutschland wieder zu einem attraktiven Innovationsstandort werden, um den die anderen uns beneiden? Hören wir doch mal rein, welche Ideen da auf der Pioneer 2 präsentiert wurden.
Dankeschön, einen wunderschönen guten frühen Abend auch von meiner Seite. Es ist wirklich noch wahnsinnig hell. Ich freue mich wahnsinnig, Sie und euch alle hier heute begrüßen zu dürfen und freue mich sehr auf diesen Talk, von dem ich mir viel erhoffe. Denn Gabor hat gerade zu Beginn ja völlig zu Recht gesagt, wir wollen nicht nur grummeln. Gerade in Deutschland grummeln wir ja vielleicht genug, vielleicht zu viel. Wir wollen heute darüber sprechen, wie insbesondere Startups dabei helfen können, Innovationen in Deutschland zu entfesseln. Und mein Lieblingswort in diesem Satz oder in diesem Motto ist eigentlich entfesseln. Und ich würde gerne mal mit euch zu Beginn darüber sprechen, wie ist euer Gradmesser eigentlich? Was glaubt ihr, wie weit sind wir entfernt von einer solchen Entfesselung politisch und wirtschaftlich? René?
Ich glaube, es braucht drei Sachen. Erstens ein Kulturwandel. Zweitens Kooperation, weil sich mit den technologischen Entwicklungen die Wertschöpfungsketten aufknacken lassen sozusagen. Und es braucht Kapital und unternehmerischen Mut. Also ich bin sehr optimistisch, dass wir aus dieser Krise am langen Ende gestärkt hervorgehen. Die Frage ist, haben wir genug Zeit, um die Dinge zu richten, die wir richten müssen? Stichwort Autonomie, Souveränität im Tech-Bereich, Souveränität oder mehr Souveränität im Defense-Bereich.
Also ich hatte einen großen Entfesselungsmoment am Sonntag um 12.15 Uhr. Ich weiß nicht, wer von euch und Ihnen vor dem Livestream von ESA Aerospace saß. Und die hatten ja seit dem 20. März theoretische Starterlaubnis für ihren ersten Testflug. Und als das dann runterzählte und diese ganze Plattform bebte und man das Gefühl hat, da hebt gerade was ab, was nur 7 Jahre alt ist, in das nur 400 Millionen Euro geflossen sind. Die haben kein einziges Patent, die haben alles selber entwickelt. Da dachte ich so, Weltklasse Made in Germany geht noch. Wir müssen aber hingucken und dann müssen wir genau gucken, welche Zutaten brauchen wir noch, damit das dann nicht nur 25 Sekunden wie bei einem ersten Testflug in der Luft ist, sondern dann irgendwann auch Orbit erreicht.
Ich höre viel Zuversicht. Wie sieht's hier aus, Johannes?
Ich bin auch enorm optimistisch. Es gibt so viele tolle KI-Startups, die wirklich täglich hier aus dem Boden sprießen. So viel unfassbar starke Unternehmer. Also ich denke, es ist nicht nur so, dass wir jetzt uns entfesseln müssen. Wir sind verdammt zur Innovation. Ich glaube, Deutschland weiß, dass wir jetzt keinen anderen Weg mehr haben, als wirklich konsequent auf die Zukunft und auf die unternehmerischen Köpfe dieses Landes zu setzen.
Und das ist eine Frage des Geldes, weil in den 50er, 60er Jahren, wo wir das große Wirtschaftswachstum des letzten Jahrhunderts hatten, da haben wir über 5% unseres Bruttoinlandsprodukts in Innovation gesteckt. Jetzt weit unter 1%. Mhm. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass die Sondervermögen und das Entfesseln der Schuldenbremse jetzt eben nicht nur in Brücken, Militär und da vor allen Dingen in Panzer und amerikanische Kampfjets geht, sondern eben auch sehr stark in Innovation, in Venture Capital und in diese eben benannten Bereiche, Quantencomputing, Biotech, Kernfusion, Space Tech, weil das sind eben die Geschichten, die wir morgen erzählen können und die jetzt abheben können und in die allokieren wir aktuell noch viel zu wenig Kapital.
Wir haben in den letzten 10 Jahren eigentlich in Europa weltweit eine Riesenerweiterung des Kapitals für Venture und für Private Equity gehabt, also Late Stage und Early Stage Venture. Also Größenordnung von 1,6 Billionen auf 4,7, wenn ich es richtig weiß. Und die Amerikaner dominieren das nach wie vor. Ja. Die sind mit über 50% da am Start von diesem Volumen. Und die Europäer sind mit unter 25%, obwohl Europa ja als Markt groß ist, mit unter 25% noch zugange. Aber Europa holt so schrittweise auf, wächst etwas stärker an. Momentum ist gestiegen. Ja, also insofern bin ich vor allem für die Mobilisierung des privaten Kapitals, bin ich ganz, ganz großer Fan davon, weil so viel da draußen schlummert und wartet, ans Arbeiten zu kommen.
Was ist denn der Zeithorizont, in dem du denkst? Also wann glaubst du, müssen die Pflöcke eingeschlagen werden, weil es ansonsten zu spät sein könnte?
So über Tech reden wir wahrscheinlich ja noch ausführlich. Mhm. Da gibt es aus meiner Sicht den Grundsatz Software eats the world. Der kommt nicht von mir, der kommt von Marc Andreessen. Aber das ist so wahr wie nur irgendwas. Ja? Überall ist Technologie drin. Das heißt, der Tech-Anteil an allen Produkten und Wertschöpfungen wird größer. Und je weniger wir in Europa davon haben, selber machen, je mehr zahlen wir an Lizenzen für andere amerikanische Hersteller. Das heißt, die Wertschöpfung wandert ab. Das ist das eine. Und bei Defense, wie gesagt, sollten wir im Detail noch drüber sprechen. Ich glaube, wir haben nicht bis 2029 Zeit.
Nicht.
Und man wirft mir manchmal vor, da alarmistisch zu sein. Aber ich finde, es gibt eine Reihe von Indikatoren, die darauf hindeuten, dass wir uns in den nächsten Jahren sehr schnell jetzt ready machen müssen, um verteidigungsfähig zu sein.
Also in den nächsten 2 bis 3 Jahren, weil sonst
ich will es nicht genau eingrenzen. Ich glaube nur, dass wir nicht bis 2029 Zeit haben. Ich glaube, das ist eine Illusion. Und ich hoffe, ich habe Unrecht übrigens. Also ihr könnt gerne in 3, 4 Jahren sagen, das war ja damals alarmistisch. Aber wenn du dich auf den Krieg nicht vorbereitest, kannst du auch den Frieden nicht erhalten. Jedenfalls nicht, wenn der Aggressor um die Ecke wohnt.
Wie blickt die Vorsitzende des Startup-Verbands auf dieses Thema Defense Tech? Ist es etwas, was in dir wiederum Motivation entfesselt, wo wir beim Thema Entfesselung sind, weil du dir denkst, okay, jetzt können die Startups in genau diese Lücke sozusagen gehen und genau die Innovationen voranbringen, die wir jetzt brauchen für eine Wehrhaftigkeit des Landes, der Gesellschaft, der ganzen Europäischen Union? Oder ist es etwas, was dir eher Sorgen bereitet, weil du denkst, vielleicht profitieren dann wieder vor allen Dingen die Konzerne, die Waffen- und die Rüstungsindustrie und weniger die Startups, die eigentlich jetzt das Land nach vorne bringen könnten?
Also ich glaube, ich denke erstmal gar nicht in diesen Kategorien, wer profitiert jetzt am meisten, sondern wie bewahren wir unseren Frieden und wie setzen wir das Geld jetzt so ein, dass da Output rauskommt. Das macht mir eigentlich bei dem Thema Defense Tech oder jetzt gar nicht nur Defense Tech, sondern Militär generell Sorgen, dass da jetzt Milliardensummen stehen. Und ich hoffe, dass das sehr engmaschig sich angeguckt wird, entfaltet das die Wirkung, die wir brauchen. So, und da glaube ich, müssen Startups, weil Software so eine große Rolle spielt, weil KI-Lösungen, Drohnen und all das so eine große Rolle spielen, ganz klar mitmachen können. Und das hängt zusammen mit, dass der Staat früh Kunde wird, weil die natürlich noch kein Rheinmetall sind mit riesengroßen Gewinnen, sondern das sind Unternehmen, die noch Verluste schreiben und die davon abhängig sind, dass der Kapitalmarkt ihnen Geld gibt oder eben der Staat früh Kunde wird. Und wir müssen an den Hochschulen und den Universitäten natürlich unsere Denke ändern, weil im Moment haben wir eine Zivilklausel. Wir dürfen das, was wir an Weltklasseforschung rausbringen, nicht für Militär nutzen. Und ich glaube, da werden wir jetzt sehr schnell sehen, dass eine KfW, die bisher da nicht rein investieren darf, da sich ändern wird, dass die Zivilklausel fallen wird und dass wir einfach klar sind, die Zeit ist jetzt und wie allokieren wir das Geld möglichst effizient, damit am hinten möglichst viel Wehrhaftigkeit und Frieden rauskommt.
Mhm. Johannes, wie blickst du auf die derzeitige Lage? Was ist eine der Erwartungen, die du jetzt an die Koalition, an eine mögliche Koalition stellen würdest in genau diesen Fragen, in den Fragen des Momentum nutzen und tatsächlich entfesseln?
Ich denke schon, dass das Thema Kapital, was René gerade angesprochen hat, das Kernthema ist. Und dabei geht es ausdrücklich nicht um staatliches Kapital, sondern um die Entfesselung von privatem Kapital. Nur man muss eben, glaube ich, auch die Wahrheit sprechen. Insofern, dass das, was wir jetzt machen, also die Schuldenbremse lockern, sehr viel Kapital entfesseln, natürlich einen großen Inflationseffekt haben wird. Gleichzeitig sparen die Deutschen aber allerdings vor allem noch mit Bargeld und sind eben nicht am Kapitalmarkt investiert. Deswegen würde ich jetzt vor allem für mich als auch Vertreter der jüngeren Generation sagen, die allererste Reform, die wir brauchen in dieser neuen Koalition, ist eine Rentenreform in meinen Augen. Also wir haben ein riesiges Problem, wenn man sich das Staatsbudget anschaut, dass wir eigentlich ein nicht mehr tragfähiges Rentensystem heute haben und das sehr stark staatlich subventionieren müssen. Aber die Wahrheit ist, dass das über die nächsten paar Jahre gar nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Und jetzt bringe ich den Schulterschluss rüber hin, was das für Startups bedeutet oder warum das so eng zusammenhängt. Wenn wir eine kapitalgedeckte Rente anfangen, systematisch aufzubauen, dann wird das automatisch einmal bedeuten, dass mehr Kapital unserem Kapitalmarkt zur Verfügung stehen wird. Und genau das ist das, was wir in den USA sehen. Also die großen Financiers hinter den großen Kapitalgebern im Wagniskapitalbereich in den USA sind eben vor allem Rentenkassen.
Und damit können wir auch anfangen, bevor die Rentenreform da ist. Also Frankreich hat mit dem Plan TB genau das schon getan, die letzten 4 Jahre, nämlich Pensionskassen, Versicherungsgeld in Venture Capital. Ich glaube, es ist eher eine Mindset-Frage.
Ich würde gerade sagen, wenn wir wieder beim Thema Kulturwandel.
Weil wir immer noch denken, wir verjubeln unsere Rente in Hochrisiko-Assets. Und gleichzeitig reden wir ja darüber, dass wir sehr diversifiziert über viele Fonds in sehr viele Unternehmen gehen und nicht in eine Aktie oder ein Startup.
Aber wie schafft man es in der Bevölkerung, einen solchen Kulturwandel tatsächlich anzustoßen? Ja. Also das ist ja das Schwierige. Das ist ja etwas sehr Vages, etwas, das viel wahrscheinlich auch mit Emotionalität und mit Narrativen und Erfolgserzählungen zu tun hat. Ja. Wie schafft man es, Generationen von Senioren und ihren Nachkommen davon zu überzeugen, dass das Sinn macht?
Also erstmal bei der jungen Generation braucht es diesen Kulturwandel nicht mehr, weil die gehen jetzt schon zu Scalable Capital und Trade Republic und legen dort heute en masse an. Ich glaube, bei der breiten Bevölkerung braucht es, glaube ich, die ehrliche Ansage der Politik zu sagen, das momentane System trägt nicht mehr. Um es auf den Punkt zu bringen, wir müssen unsere Einstellung zur Rente verändern. Es ist keine Versicherungsleistung, so wie wir heute drüber nachdenken. Wir können unsere Rente nicht versichern, sondern es ist ein Investment.
Investition, ja.
Das ist ja etwas, was die Menschen auch in Deutschland wegen der Aktienkultur, das wissen wir alle, lange abgelehnt haben. Wir sind halt einfach super konservativ in unseren Köpfen in diesem Land und natürlich auch ein Stück wohlstandsverwöhnt. Das war so easy.
Da denke ich immer, die ganzen Unternehmen, die hier erfolgreich an die Börse gehen oder an der Nasdaq an die Börse gehen, aber deutsche Unternehmen sind, europäische Unternehmen sind, die machen außereuropäische Rentner und Rentnerinnen reich. Das ist doch verrückt. Und wir finanzieren die Frühphase, wo wir noch nicht wissen, ob die Unternehmen was werden, wo noch sehr viele insolvent gehen. Und wenn dann man aufgetaucht ist, wenn die Get Your Guides auftauchen, an der Rampe stehen und ready sind für den globalen Markt, dann gehören sie uns nicht mehr.
Ernten wir die Früchte nicht mehr.
Ja.
Wir haben es gerade gehört, es wird Zeit, mal wieder unsere Wirtschaft nicht zu knebeln, sondern zu entfesseln. Deutschlands Mittelstand, die Familienunternehmen, die wissen genau, wovon ich hier spreche. Sie haben Lust auf Zukunft, aber sie wollen auch nicht daran gehindert werden. Sie wollen nicht jeden halben Gedanken gleich einer Behörde schriftlich rapportieren müssen. Naja, wir treffen uns bei der MyWay. Das ist unser Festival für die familiengeführten Unternehmen in Deutschland, um zu sprechen über das, was wir wollen, über das, wo wir hinwollen. Geschäfte machen in einer Welt in Unordnung, das ist das Thema. Wir wollen Antworten liefern und bringen deshalb die besten Köpfe aus Wirtschaft, aus Politik, der bis dahin gebildeten Regierung, aus Wissenschaft und Gesellschaft zusammen. Wir wollen uns vernetzen und vor allem auch Zuversicht tanken, auch wenn das derzeit eine wirklich knappe Ressource ist. Alle Informationen zu dieser MyWay 2025 finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen wir am Wochenanfang mal ausnahmsweise nicht auf Trump, sondern auf den Präsidenten der Notenbank, auf Jerome Powell. Ungewöhnlich deutlich hat der sich am Wochenende nämlich geäußert. Kritisch geäußert. Und dabei eine steigende Inflation, auweia, und ein schwaches Wirtschaftswachstum in Aussicht gestellt. Und damit schnell nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Und da sind wir dann doch wieder bei Trump, Anne. Er hat ja erbost auf X reagiert. Die beiden, Trump und Jerome Powell, werden wohl keine Freunde mehr, oder?
Nee, absolut nicht. Trump will weiterhin, dass Powell die Zinsen senkt. Powell sagt aber zu Recht, dass die Notenbank ja zwei Aufgaben hat: den Arbeitsmarkt zu stabilisieren und die Inflation in Schach zu halten. Die Arbeitsmarktdaten fielen am Freitag besser aus als gedacht. Dem Arbeitsmarkt geht's also aktuell noch echt gut. Die Inflation hingegen könnte durch Trumps Zölle in den nächsten Monaten wieder rasant steigen. Die Zinsen zu senken würde die Wirtschaft noch befeuern und damit auch die Inflation. Powell gibt sich also zurückhaltend und sagte, dass die Fed abwarten werde, bis mehr Klarheit über die wirtschaftlichen Folgen bestehe, bevor sie weitere Zinsschritte unternehme. Trump reagierte daraufhin erbost und schrieb auf Social Media, dass Powell aufhören solle, Politik zu spielen und endlich die Zinsen senken soll. Trump argumentierte, dass die Energiepreise, Zinsen und die Inflation gesunken seien, während die Beschäftigungszahlen gestiegen seien. Er bezeichnete seine Arbeit als großen Sieg für Amerika. Die Märkte scheinen das aber alles anders zu sehen.
Und dann, Anne, sag uns noch, was wird in dieser Woche aus Sicht der Anleger noch wichtig?
Die Anleger werden in dieser Woche weiterhin die Zollpolitik von Trump verarbeiten. Vorbörslich lagen die drei großen Indizes schon wieder um jeweils rund 4% im Minus. Damit ist der S&P 500 auch in einem Bärenmarkt angekommen, wovon man ja spricht, wenn ein Index mehr als 20% von seinem letzten Hochstand entfernt ist. Die Nasdaq war mit dem Verlust von Freitag schon 22% von seinem letzten Hochstand entfernt. Abgesehen davon gibt es diese Woche noch die neuen Inflationsdaten von März und die Berichtssaison startet mit den Quartalszahlen von Delta Airlines, JP Morgan, Wells Fargo und BlackRock.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass sich ganz Frankreich über die Duftmarotte des französischen Präsidenten Macron amüsiert. Denn angeblich soll der Präsident schon aus vielen Metern Entfernung zu riechen sein. Ganz nach dem Motto, mehr ist mehr. Ein Insider des Élysée-Palastes, der Journalist Olivier Beaumont, lässt sich in seinem neuen Buch »Die Tragödie des Élysée-Palastes«, so heißt das Werk, über die Eigenheiten des französischen Präsidenten aus. Der Journalist blickt hinter die Kulissen und in die 365 Zimmer des Palastes und enthüllt kleine Geheimnisse des Präsidenten. Angeblich soll Macron immer ein Fläschchen Parfüm bei sich tragen von Dior, und zwar der Marke Sauvage. Mitarbeiter sollen Macron bereits riechen können, bevor er auch nur den Flur betritt. Sauvage bedeutet wild und unverfälscht.
Sauvage, a new eau de parfum, Dior.
Schenkt man den Aussagen des Autors Glauben, dann riecht Frankreichs mächtigster Mann also nach Basilikum, Bergamotte, Jasmin, Patchouli und Eichenmoos. So setzt sich der Dior-Duft Sauvage zusammen. Aber früher oder später gilt auch für Macron: Wenn Erfolg verblüht, dann verduftet auch der Präsident.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass man ohne Worte, und zwar ganz stumm, zum weltweiten Mysterium werden kann. Genau das widerfuhr einem jungen Mann, der als Piano Man getauft wurde, aber vielleicht die Geschichte von vorne. Genau heute, vor 20 Jahren, man schrieb den 7. April 2005, wird an der Küste des britischen Sheerness, das ist ungefähr 80 Kilometer südöstlich von London, ein junger Mann entdeckt. In einem durchnässten, schwarzen Anzug. Er trägt nichts weiter bei sich. Kein Ausweis, kein Gepäck, kein Name, nur ein leerer Blick ins Nichts gerichtet und Schweigen. Er scheint verwirrt, weiß nicht, wer und wo er ist, und er wird ins Krankenhaus gebracht. Dort bekommt er Zettel und Stift, er fängt an zu zeichnen, nämlich einen Flügel. Das Pflegepersonal bringt ihn schließlich zu einem Klavier. Der Mann setzt sich, er spielt stundenlang und angeblich auf einem Niveau, das Chopin aus dem Grab hätte klatschen lassen. So beginnt der Mythos des Piano Man. Die Medien stürzten sich auf die Geschichte. Na klar, wer ist dieser mysteriöse Mann, der aus den Wellen der rauen Küste Englands gestiegen ist? Aus dem stummen Patienten wird in den Medien ein musikalisches Wunderkind mit Gedächtnisverlust.
So there was the idea that there was this magical man who appeared from the sea and could play classical piano to a virtuoso standard.
Über 1000 Hinweise gehen bei der Polizei ein. Er ähnele verblüffend einem tschechischen Pianisten. Oder doch einem Italiener? Ist er Skandinavier? Die Spekulationen überschlagen sich. Und so schaukelt sich das Ganze hoch. Er wird in Talkshows diskutiert, dieser Mann, dieser Fall. Die Boulevardzeitung romantisieren. Und die Realität? Tja, da war vieles anders und vor allem sehr viel leiser. Denn nach Monaten des Rummels und des Rätselratens kam dann die nüchterne Auflösung. Der Mann, von dem alle Welt wollte, dass er ein Klaviervirtuose sein möge, war in Wahrheit ein unaufgeregter, stiller junger Mann aus Deutschland.
And he was brilliant. And then as soon as he revealed who he was, we just kind of cast him aside and off he went.
3 Monate nachdem er aufgefunden wurde, spricht er erstmals in fließendem Deutsch. Sein Name Andreas. Andreas Grassel. Zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt. Aus einer kleinen Ortschaft in Bayern. Tja, kein Weltklasse-Pianist, sondern ein junger Mann in einer tiefen psychischen Krise. Job verloren, Suizidversuch im Meer. Nicht unbedingt das, was die Welt hören wollte. Tja, und genauso rätselhaft, wie er damals aus dem Meer auftauchte, verschwand er wieder, auch aus den Schlagzeilen. Genauso leise, wie er kam. Medien gegenüber gab er nie Interviews, als hätte ihn der Nebel der Zeit einfach wieder eingesogen. Vielleicht sitzt er ja heute irgendwo und hört uns zu in einem kleinen Zimmer in Bayern oder sonst wo auf der Welt und spielt Klavier. Nicht für Schlagzeilen, nicht für Legenden, nur für sich. Der Piano Man.
Sing us a song, you're the Piano Man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody. And you've got us feeling all right.
Ich wünsche Ihnen, uns allen, einen optimistischen Start in diese neue Woche. Und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Co-Herausgeberin Dagmar Rosenfeld. Freuen Sie sich auf Dagmar und bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
He gets me my drinks for free. And he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me. As a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, la 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 di di da, la la di di da, da da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy, and probably will be for life.